Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, den 10. Januar. Heute geht's bei uns um Folgendes. Die Corona-Fallzahlen sind so hoch wie nie, trotzdem wollen die Schulen den Präsenzunterricht beibehalten. Was bedeutet das für den heutigen Schulstart?
Die Situation ist sehr, sehr angespannt und es wird sehr schwierig sein, die Schule überhaupt aufrechtzuerhalten.
Und die Halbinsel Westpapua gehört zu Indonesien, doch seit Jahrzehnten wehren sich die indigenen BewohnerInnen gegen den Einfluss von außen.
Es gibt riesige Palmölplantagen, dafür muss der Regenwald weichen. Der größte Industriezweig ist jedoch die Bergbauindustrie. Es werden zum Beispiel Gold und Kupfer geschürft.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hies.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Carol Gücki.
Das Stadtberner Förderangebot Deutsch lernen vor dem Kindergarten geht in die dritte Runde, wie die Stadt Bern heute mitteilt. Das Angebot richtet sich an mehrsprachige Kinder, die im August nächstes Jahr in den Kindergarten kommen. Sie können nun ein Jahr, bevor sie in den Kindergarten gehen, eine Kita oder Spielgruppe besuchen, um Deutsch zu lernen. Für Familien mit knappen finanziellen Möglichkeiten wird der Platz in der Kita oder Spielgruppe subventioniert. Fast 8000 Menschen sind in Kasachstan festgenommen worden nach gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen DemonstrantInnen und der Polizei. Dies meldeten gestern die kasachischen Behörden. Die Anzahl Todesopfer ist noch unklar. Verschiedene Medien berichten von mehr als 160 Toten und über 2000 Verletzten. Diese Zahlen sind aber nicht offiziell bestätigt. Der Präsident Kasim Schomart Tokayev sprach von einem versuchten Staatsstreich. Wegen den Ausschreitungen vom Wochenende gilt in Kasachstan heute eine landesweite Staatstrauer. Die Proteste in Kasachstan sind vor einigen Tagen ausgebrochen. Auslöser waren die hohen Preise für Treibstoff. Bei einem Feuer in einem Wohnhaus in der Bronx in New York sind mindestens 19 Menschen verstorben. Unter den Opfern sind 9 Kinder, wie SRF News berichtet. Das Feuer brach nach Ortszeit am Sonntagvormittag aus und konnte inzwischen gelöscht werden. Brandursache ist laut der Feuerwehr ein kaputtes elektrisches Heizgerät. Das Haus im ärmsten Stadtteil New Yorks ist laut Behörden ein Wohnblock für einkommensschwache Familien. Aung San Suu Kyi ist zu weiteren 4 Jahren im Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sprach die ehemalige Regierungschefin von Myanmar schuldig, da sie illegal Funkgeräte importiert habe und zudem gegen die Corona-Maßnahmen verstoßen habe. Dies schreibt heute unter anderem die deutsche Zeitung Die Zeit. Bereits im Dezember ist Suu Kyi zu 2 Jahren Haft verurteilt worden. Insgesamt drohen ihr aber bis zu 100 Jahre Haft, da ihr die Justiz nach dem Militärputsch vom letzten Jahr weitere Vergehen vorwirft, darunter Korruption und Amtsmissbrauch. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Damit zum Wetter. Morgen Dienstag ist es bewölkt, bleibt aber trocken. Die Frühtemperaturen betragen minus 3 Grad. Im Verlauf des Tages steigen sie auf plus 2 Grad. Auch am Mittwoch gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen liegen bei minus 5 bis 0 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Lehrpersonen, die ausfallen, erkrankte SchülerInnen, eine Maskenpflicht ab der ersten Klasse und drohende Schulschließungen. Auch wenn sich die Schulen mittlerweile einiges gewohnt sind, so ungewiss wie heute, war der Schulstart noch nie. Bleiben die Fallzahlen weiterhin derart hoch und wird die Quarantänezeit nicht verkürzt, werden die Schulen wohl rasch an ein personelles Limit kommen. Totalausfälle, wie sie derzeit etwa bei den öffentlichen Verkehrsbetrieben vorkommen, wären somit auch an den Schulen möglich. Nun müsse alles daran gesetzt werden, dieses Worst-Case-Szenario zu vermeiden, warnt der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, LCH. Dazu brauche es sowohl eine Testpflicht an allen Schulen als auch eine gut abgesprochene Koordination zwischen den Bildungsdirektionen der Kantone. Salim Staubli sprach mit Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des LCH, über die Herausforderungen der kommenden Wochen.
Am heutigen Montag geht im Kanton Bern die Schule wieder los, Franziska Peterhans. Zu Beginn würde mich natürlich interessieren, wie entspannt oder eben unentspannt wird dieser Schulstart sein angesichts der massiven Omikronwelle, die das Land derzeit überrollt.
Ich denke, der Schuleinstieg wird definitiv unentspannt sein. Es gilt ja jetzt neu auch die Maskenpflicht ab der ersten Klasse. Die einen finden das ganz richtig, die anderen sind überhaupt nicht einverstanden. Und ich denke, auf die Schule kommt vieles zu. Die Unsicherheit wegen der Ausfälle, sind alle Kinder da oder nur die Hälfte? Sind alle Lehrpersonen da oder sind viele krank? Es ist sicher ein aufgeregter Schulstart.
Sie haben es angesprochen, die Frage, sind alle Lehrpersonen da? Derzeit müssen ja schweizweit täglich mehrere 10.000 Menschen in Quarantäne, darunter natürlich auch unzählige Lehrpersonen. Bereits vor der Jahreswende und vor Omikron kam es ja zu massiven personellen Engpässen an Schulen. Hat sich denn der bereits bestehende personelle Engpass jetzt mit Omikron nochmals verschärft?
Das ist tatsächlich so. Wir hören es aus den Kantonen, die bereits gestartet haben. Und es ist ja auch logisch, was in der Gesellschaft stattfindet, in der ganzen Bevölkerung, wird vor der Schule und auch vor den Lehrpersonen nicht Halt machen. Die Situation ist sehr, sehr angespannt und es wird sehr schwierig sein, die Schule überhaupt aufrechtzuerhalten.
In insgesamt 11 Kantonen hat die Schule ja bereits wieder gestartet, vergangene Woche. Wissen Sie denn von Schulen, die bereits schließen mussten in dieser ersten Woche?
Nein, die Schulen bleiben offen, wenn immer das möglich ist. Und zwar genau wegen den Kindern und wegen den Jugendlichen. Und letztendlich auch wegen den Eltern. Sie müssten ja auch von einem Tag auf die andere irgendeine Betreuung sicherstellen. Und das ist für viele Familien, für viele Eltern sehr, sehr schwierig.
Angesichts der hohen Ausfälle, die zu erwarten sind oder bereits eingetreten sind, wäre es da nicht angebracht, eine generell verkürzte Quarantänezeit zu fordern, wie sie gewisse Kantonsregierungen ja bereits eingeführt haben?
Wenn die Verkürzung vom BAG oder von anderen zuständigen Fachstellen als richtig empfunden und als möglich empfunden wird, dann hilft das sicher. Dann hilft das sicher in der Personalsituation. Aber es ist ein Teil der Lösung, es ist sicher nicht die ganze Lösung.
Angenommen, es müssten letztendlich dennoch gewisse Schulen schließen, dann kommt ja relativ schnell das Thema Fernunterricht auf den Tisch. Fernunterricht kommt aber für den Lehrerinnen- und Lehrerverband nur in allerletzter Instanz in Frage. Das haben Sie in den letzten Wochen mehrmals deutlich gemacht. Franziska Peterhans, weshalb ist diese Option so unattraktiv?
Wir halten daran fest, wegen der Kinder und wegen der Jugendlichen. Sie und ihre Bildung liegen uns am Herzen und wir haben zu Beginn der Pandemie mit dem Lockdown die Erfahrung gemacht, dass es viele Kinder gab, die praktisch nichts gelernt haben in dieser Zeit. Viele Kinder, die vielleicht in nicht ganz einfachen familiären Situationen sind oder gar in sehr prekären. Für all die Kinder aus diesen Familien war das eine große Herausforderung. Sie haben nichts gelernt und sie haben sehr gelitten. Das ist der Grund, warum wir die Schulschließungen als Ultima Ratio sehen.
Um der aktuellen Omikron-Welle zumindest an den Schulen etwas entgegenhalten zu können, fordern Sie eine nationale Testpflicht. Weshalb wäre denn eine solche Testpflicht wichtig?
Ja, wir fordern das schon lange, schon seit Beginn der Pandemie. Es wäre wichtig, weil wir in den Kantonen, die das gemacht haben, aber es ist auch klar, es muss funktionieren. Wenn natürlich getestet wird und nachher 2-3 Tage verstreichen, bis die Auswertung da ist, dann bringt das gar nichts.
Die Maßnahmen, um die aktuelle Omikron-Welle einzudämmen, die variieren von Kanton zu Kanton ziemlich stark. Nun verlangen Sie bereits seit Längerem, dass alle Kantone am selben Strang ziehen. Franziska Peterhans, wie steht es denn derzeit um eine kantonsübergreifende Koordination?
Leider ist das überhaupt nicht gelungen. Die Kantone und teilweise sogar die Gemeinde pochen darauf, dass sie selbst Maßnahmen erlassen können, dass sie zuständig sind. Und selbstverständlich ist Bildung in der Hoheit der Kantone. Das ist ganz klar. Aber ich denke, wir sind in einer Pandemie. Und es wäre schon sehr, sehr hilfreich, wenn die wichtigsten Eckwerte über die Kantone hinweg koordiniert wären. Das ist überhaupt nicht gelungen. Wenn wir die Maßnahmen anschauen, dann ist es ein reiner Flickenteppich. Jeder Kanton hat andere Vorgaben. Das ist nicht wirklich hilfreich für die Schulen.
Im Kanton Bern und einigen weiteren Kantonen herrscht nun ab der ersten Klasse eine Maskenpflicht. Diese Maskenpflicht scheint zumindest bei gewissen Eltern, aber auch bei gewissen Lehrpersonen ziemlich umstritten. Innerhalb von kürzester Zeit ist vergangene Woche eine Petition mit über 12.000 Unterschriften gegen diese Maskenpflicht zustande gekommen. Da würde mich natürlich interessieren, wie steht denn eigentlich Ihr Verband zu dieser generellen Maskenpflicht an Schulen?
Der LCA und übrigens auch Bildung Bern und andere kantonale Verbände sind sicher von der Maskenpflicht ab der ersten Klasse nicht begeistert. Es sind sehr junge Kinder und wir möchten sie eigentlich nicht mit Masken in der Schule sehen. Aber in der jetzigen Situation mit Omikron ist das bestimmt eine taugliche Maßnahme. Wir brauchen sie, um Schulschließungen zu verhindern, um weitere Ansteckungen einzudämmen, um die Situation irgendwie sicher zu machen. Wichtig ist, dass diese Maßnahme wirklich eine Notmaßnahme ist und dass sie auch zeitlich klar begrenzt ist.
Soweit Franziska Peterhans, Zentralsekretärin des Schweizerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes.
Rabe Info.
Ja, das Info meldet sich heute nach 2 Wochen zurück aus der Winterpause. Ganze 6 Jahre machten hingegen die Lyrica Sanalas Pause. Die Musiker aus Romanisch-Bünden wollen mit ihrem neuen Album nun einen Schlusspunkt unter ihre über 20 Jahre lange Karriere setzen. Hier ist die Vorab-Single, welche letzten Freitag veröffentlicht wurde, Larmas Dulcas.
La bellezza e la calire din radi su lei. La fresca stoncla da di momento e merveglia. Sentimento abbandonava il re. Da di mia via incontrominci con sei. Incontrominci con sei, incontrominci con sei. Io vi senti il fiat del nas, il vent stemprau. Io vi push poi udive se quel smelezza e ciao. E quei temps ergau, bialz nau, starco nau. E se sai bo propri tot. I vin reciclau. Miliardes, miliardes Säules e la galaxia. Miliardes, miliardes Che muessen ziele via. Miliardes, miliardes Che fanno scura jus. Nus essen par de tode, tode nus. Negativs moments Che nou trescen nus. Tot les larmes petes La increscen flus. Libera de vies El cielo en por. In sentiment de viver Che scau del cor. Bialza negativs moments Che nou trescen nus. Tot les larmes petes la increscen flus. Libera de mi és el gil en por. In sentiment de viver que es cau del cor. Ja, ja. Rego dinches bialas, moments melancholics. Survista clara, scudo rond in song. Electronic, metaforic, i picchi profond. Mo vil cor, fome e fly, vel scor son colors. Mo esser schien aires, un stai, zucker si antipiver. Inne marde candailes, emotion surprenden. Lontan aus scola steile, al decidiri des alarma ferm. Sin de guipel semmel, buip in ten. Clomo santa fritje, tennis cliche quel. Miliardes, miliardes Säules, e la galaxia. Miliardes, miliardes, che muessen ziele via. Miliardes, miliardes, che fanno scura jus. Nus essen par de tode, tode nus. Negativs moments, che nou trescen nus. Tot les larmes petes, la increscen flus. Libera de vies, el cielo en por. In sentiment de viver, che scau del cor. Bialza negativs moments, che nou trescen nus. Tot
das Lärm, das Bitter, das Lein, krische Fluss. Lieber an den Wiesel, chillen po. In sind die Meinde, wie wird es kalt und cool. Nigga, dies nun Männchen und dreschen nus. Tut das Lärm, das Bitter, das Lein, krische Fluss. Lieber an den Wiesel, chillen po. In sind die Meinde, wie wird es kalt und cool. Bilder, Nigga, dies nun Männchen und dreschen nus. Das Lärm, das Bitter, das Lein, krische Fluss. Lieber an den Wiesel, chillen po. In sind die Meinde, wie wird es kalt und cool. Wir sind nicht in diesem Moment.
Rabe Info.
Gut 3 Millionen Menschen leben auf der Westhälfte der Insel Neuguinea. Über die Hälfte davon sind Indigene. Seit vielen Jahrzehnten kämpfen sie für die Unabhängigkeit von Indonesien. Doch für Indonesien ist das dünn besiedelte Gebiet ein Eldorado für Rohstoffe. Die indonesische Zentralregierung schürft selbst oder vergibt Konzessionen an Unternehmen aus der ganzen Welt. Leidtragende sind dabei die EinwohnerInnen Westpapuas. Johannes Mambrasar ist Anwalt in Westpapua. Er setzt sich seit vielen Jahren für die indigenen Gemeinschaften ein. Maria Baru ist Journalistin und berichtet für verschiedene Medien über die Menschenrechtsverletzungen in der Region. Ich habe Johannes Mambrasar gebeten, die Bevölkerungsstruktur Westpapuas kurz zu beschreiben.
Orang Papua itu mereka banyak atau sebagian besar ya, itu merupakan masyarakat adat.
Die meisten Menschen auf Westpapua sind Indigene. Nur rund 30% der Bewohnerinnen und Bewohner leben in Städten. Das heißt, viele Menschen in Westpapua führen immer noch ein traditionelles Leben.
Im 19. Jahrhundert deklarierte die Niederlande das heutige Westpapua als ihr Hoheitsgebiet. Anfang 1960er Jahre vereinbarte dann die Niederlande mit der Lokalverwaltung die Unabhängigkeit für 1970. Das benachbarte Indonesien erhob jedoch schon viele Jahre zuvor Anspruch auf das Gebiet und marschierte deswegen 1963 in Westpapua ein. Warum hat Indonesien ein dermaßen großes Interesse an der Halbinsel?
Ja, Tahun
Indonesien marschierte 1963 ein auf der Suche nach Bodenschätzen. Die niederländische Krone hatte davor schon viele Teile Westpapuas erkundet. Indonesien übernahm dann diese Bemühungen von ihnen. Im Jahr 1967 gab es eine Vereinbarung zwischen dem Staat Indonesien und dem US-amerikanischen Unternehmen Freeport. Die indonesische Regierung vergab Förderlizenzen an Freeport für den Bau und den Betrieb von verschiedenen Rohstoffminen. 1969 wurde dann ein Referendum über die Zukunft Westpapuas durchgeführt. Abstimmen durfte aber nicht die gesamte Bevölkerung Westpapuas, sondern nur ausgewählte Personen, die teilweise unter Folterandrohung ihre Stimme abgaben. Damit war das Schicksal des Landes besiegelt und Investoren kamen massenweise nach Westpapua, um sich den Zugang zu Ressourcen zu sichern.
Vor 3 Jahren wurden in Westpapua Unterschriften für eine Petition gesammelt. Fast 2 Millionen Menschen forderten damit die Unabhängigkeit der Halbinsel. Können Sie uns die Hintergründe zu dieser Petition erläutern?
Seit einigen Jahren gewinnt die Bewegung für die Unabhängigkeit Westpapuas wieder an Schwung. Vor 20 Jahren erhielt Westpapua von Indonesien den Status als autonome Provinz. Im vergangenen Sommer wurde dieser Status erneuert. Vor dem Erneuerungsentscheid wollten die Menschen hinter der Petition ihren Standpunkt klar darlegen, dass Westpapua unabhängig werden soll. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung Westpapuas hat die Petition unterzeichnet. Auch viele Menschen aus entlegenen Gebieten haben sie unterschrieben. Wir haben die Petition sowohl bei der UNO als auch beim Pacific Islands Forum eingereicht, einem Gremium der pazifischen Inselstaaten.
MSG und auch Jaringan-Jaringan Masyarakat Sipil yang lain di luar Papua.
Johannes Mambrasar, Sie sind ja Menschenrechtsanwalt und setzen sich unter anderem ein für indigene AktivistInnen, die von Indonesien des Landesverrates verdächtigt werden. Lassen Sie uns über die umstrittenen Infrastrukturprojekte sprechen, gegen denen viele dieser AktivistInnen kämpfen. Was für Projekte realisiert Indonesien auf Westpapua?
Pemerintah Indonesia fase tahun 2000 itu
Seit gut 20 Jahren, seitdem Westpapua von Indonesien den Status als autonome Provinz erhalten hat, werden immer mehr Projekte verwirklicht. Die Investorinnen und Investoren breiten sich immer mehr aus. Sie bauen immer mehr Straßen und Brücken.
Aber das Bauen von Straßen und Brücken ist ja nicht per se schlecht. Also warum wehren Sie sich dagegen? Warum lehnen Sie diese Entwicklungen ab?
Das Problem ist, dass die indonesische Regierung die Infrastrukturprojekte vorantreibt, um auf dem internationalen Parkett gut dazustehen. Die lokale Bevölkerung profitiert aber kaum von dieser Entwicklung. Das Wirtschaftswachstum, das damit generiert wird, fließt direkt in die Taschen von indonesischen Akteuren.
Habe ich das richtig verstanden? Indonesien baut Brücken und Straßen auf Westpapua, um von der internationalen Gemeinschaft wertgeschätzt zu werden.
Ja, die indonesische Regierung will damit international gut dastehen. Aber es gibt noch eine andere Seite. Die Infrastrukturprojekte locken weitere internationale Investitionen an. Mehr Straßen bedeuten besseren Zugang zum tropischen Regenwald. Das ist wichtig für den Rohstoffabbau in einem Gebiet, in dem zurzeit nur Indigene leben, auf traditionelle Art und Weise. Viele wurden bereits vertrieben, weil die indonesische Regierung ihr Land an sich gerissen hat, ohne ihre Zustimmung. Viele Menschen sind so verarmt, sie wurden nicht entschädigt für den Verlust ihres Landes, sondern einfach vertrieben. Und die Regierung hat dann den Unternehmen Konzessionen verkauft, um Profite aus dem gestohlenen Land zu holen. Viele Indigene sind beim Kampf um ihr eigenes Land sogar ermordet worden.
Und wofür wird das Land verwendet? Also was machen diese Unternehmen genau?
Viele bauen Palmöl an. Es gibt riesige Palmölplantagen. Dafür muss der Regenwald weichen. Das gewonnene Holz sorgt auch für Gewinne. Der größte Industriezweig ist jedoch die Bergbauindustrie. Es werden zum Beispiel Gold und Kupfer geschürft.
Maria Baru, Sie haben sich als Journalistin intensiv mit den Folgen dieses sogenannten Landgrabbings befasst. Können Sie das noch genauer erläutern? Was bedeutet das für die Bevölkerung Westpapuas, dass Indonesien das Land immer mehr erschließt?
What they do is destroy our culture.
Unsere Kultur wird so zerstört. Das Vorgehen der indonesischen Regierung hat großen Einfluss auf uns. Sie bauen zwar Physisches, sie bauen zwar Infrastruktur, aber sie investieren nicht in die lokale Bevölkerung, in die Bildung zum Beispiel. Sie zerstören einfach nur unsere Kultur, unsere Umwelt und unsere Lebensgrundlage.
Diesen Konflikt in Westpapua, den müssen wir auch in einen internationalen Kontext stellen. Was hat die internationale Gemeinschaft mit den Menschenrechtsverletzungen vor Ort zu tun?
Viele der Unternehmen, welche in Westpapua Gewinne erzielen, kommen aus fernen Ländern. Zum Beispiel das bereits erwähnte US-amerikanische Bergbauunternehmen Freeport, welches schon seit den 60er Jahren hier anwesend ist. Aber auch für den Anbau von Palmöl sind Player aus der ganzen Welt nach Westpapua gekommen. Zudem erhält die indonesische Regierung Unterstützung aus der ganzen Welt. Australien zum Beispiel liefert Waffen an Indonesien, welche dann hier gegen die lokale Bevölkerung eingesetzt werden.
Johannes Mambrasar ist Anwalt in Westpapua. Wir haben eine gekürzte Version des Gesprächs gehört. Das ganze Interview gibt es online nachzuhören auf info.rabe.ch.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Montag, den 10. Januar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören, sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zu dieser Sendung haben Carol Gücki und Salim Staubli. Und am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Macht's gut. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.